Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 von Midlife Crisis. Leute, das ist die letzte Folge 2025 hier an meinem Küchentisch. Und ich möchte fast behaupten, ja, das ist nochmal so eine Startrampe fürs nächste Jahr. Weil der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, hui, da habe ich ein bisschen gebraucht, bis er kam. Aber jetzt sitzt er tatsächlich hier und spricht mit mir heute über Sex. Obwohl das eigentlich gar nicht so sein Beruf ist. Der ist nämlich ein anderer. Mir gegenüber, und jetzt gebe ich mal ordentlich an, wenn es okay ist, Kalle, sitzt ein Berliner Urgestein und ein Berliner Comedian, den ich dieses Jahr relativ oft schon auf der Bühne gesehen habe, weil ich habe meine Leidenschaft für Comedy wieder entdeckt. Und ich bin ein ganz großes Fangirl. Ich habe dich angesprochen, ganz lässig und locker, nach einem Abend, und du hast sofort Ja gesagt. Es hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt sitzt du hier an meinem Küchentisch zur Silvesterfolge. Leute, Kalle Zielske. Geil, dass du da bist, Kalle. Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich, dass es doch wirklich geklappt hat, wa? Ja. Also, das ist klar, das hat lange gedauert. Danke, dass ich hier sein darf. Aber das war halt nicht aus Boshaftigkeit, sondern eher aus Schlamperitis.
Und du bist viel beschäftigt.
Ja. 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 Das sieht immer so aus, wenn wir alle wissen, dass ich den ganzen Tag zu Hause rumpimmel und nichts mache und nur abends die ganze Zeit, das ist nur eine Außenwirkung.
Hört ihr den Dialekt schon? Ich find's mega. Ich habe von dir jetzt ein paar Programme gesehen und du hast an dem ersten Abend, wo ich dich gesehen habe, hast du nämlich einen Satz gedroppt, wie man das jetzt so modern schön sagt. Der hat mich richtig ins Wanken gebracht. Du hast nämlich gesagt, mir beschlägt schon die Brille hier, Leute. Du hast gesagt, du sahst früher nämlich aus wie so ein ganz lieber, netter, braver Junge. Und heute siehst du aus
wie ein spannendes Wochenende für eine Münchnerin. Ja.
Genau so. So, jetzt sitzt du am Küchentisch von der Münchnerin. Kamst du da selber drauf oder ist das von jemandem entstanden?
Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Also ich kam schon, das ist eher eine Beobachtung auch aus dem Umkreis natürlich. Mhm. Und also auf die Line kam ich schon selber, aber das war so die generelle Beobachtung, dass viele immer gesagt haben, ich sehe aus wie ein Fuckboy oder so. Und gibt, also ich sehe so aus und dann sind die immer überrascht, dass ich ja keiner bin irgendwie in dem Sinne.
Bist du nicht?
Nee, das ist es ja immer. Deswegen sind Frauen auch immer enttäuscht. Ich sage ja auch, ich sehe aus wie ein spannendes Wochenende für eine Münchnerin, bis am dritten Tag feststellt, dass ich ihren Vaterkomplex nicht erfülle.
Das ist aber schon ordentlich Klischee, ne?
Ja. Ja.
Da darf man sich bedienen als Comedian. Ja. Darf man sich an Klischees bedienen.
Es gibt doch das andere Klischee noch. Der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich feiere den sehr. Und ich sage mal, eigentlich kann ich den nicht auf der Bühne erzählen, weil dann verliere ich die Hälfte meiner Follower. Und zwar hat jemand mal gesagt, meine Zielgruppe sind alleinerziehende Mütter mit einem kleinen Kokainproblem und einer Solarium-Goldcard. Und das Ding ist, das stimmt auch fast irgendwie. Also, es fehlt noch so der Tetrapack Wein dazu.
Also, ich finde ja auch, Comedy darf wehtun. Da bist du ja auch ein Spezialist dafür. Also, das darf schmerzen, das darf ehrlich sein und es darf wehtun. Ich habe festgestellt für mich jetzt eben dieses Jahr, dass so weichgespülte Comedy finde ich total lahm. Ich habe früher schon echt so ein bisschen böses Zeug gehört und gerade in Bayern, weil ich bin ja die Münchnerin und ich möchte das mal ganz kurz bestätigen. Ja, du siehst aus wie ein spannendes Wochenende. Wie du mir hier so gegenüber sitzt, tätowiert. Das Herz finde ich auch spektakulär, das du auf dem Arm hast. Ne, da steht Anna drin und dann ist N durchgestrichen.
Und dann noch ein L dazu, ja.
Genau, und deswegen heißt es Anal.
Das ist schön, ja. Das habe ich mir im Knast machen lassen.
Hast du wirklich?
Nein, ich. Das wäre aber zu gut gewesen.
Das wäre wirklich zu gut gewesen.
Das wäre wirklich zu gut gewesen. Nee, das ist sogar mein letztes, habe ich letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr gemacht. Ich muss mal wieder.
Aber das war so geplant, oder?
Das ja, das war so geplant. Es ist auch der Plan, dass ich habe ja auch hier noch, steht ja, wer das liest, ist doof. Das ist auch meine Handschrift. Und ich mache noch mehr so Dinge, will ich haben, mit so, was du auf Spielplätzen sonst findest oder auf Fahrstühlen. Also irgendwo kommt noch meine Telefonnummer hin und dann steht da, hat Bock auf eine geile Zeit. Dann kommt irgendwo noch hin von wegen, sechster Stock steht auf Analsex. Dann kommt irgendwo noch dieses Hangman, wir kennen alle Hangman, dieses Spiel. Mhm. Und dann kommt es auch irgendwo hin und die Person hat aber verloren, also die hängt. Und man sieht nur anhand der Buchstaben, die da sind, dass das Wort Hurensohn heißen könnte. Also okay. Du erkennst sofort, es ist nicht gelöst, aber der erste Blick sagt sofort, ja, es ist Hurensohn, sei mal ehrlich, komm. Und nur so Dinge, die man halt so findet auf Spielplätzen von so irgendwelchen, weißt du, Kids, die es irgendwo rangeschmiert haben, die Sachen, die will ich zwischen den anderen großen Tattoos am ganzen Körper haben.
Finde ich gut, ja. Passt zu dir.
Genau.
Ich habe dich erstmals gesehen in einem kleinen Comedy-Club in Berlin. Da war, sagt man da Mashup oder nee, warte, wie sagt man da?
Mixshow.
Mixshow, ja. Genau. Da habe ich dich das erste Mal gesehen und habe ich dich angesprochen. Du standest im Flur und du hast diesen Gag gebracht mit der Münchnerin. Du hast den Gag gebracht mit der Taschenmuschi. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und dann habe ich dich einfach im Gang angesprochen. Meine Freundin ist gerade aufs Klo, habe ich gedacht, der Moment ist günstig. Ich finde auch, also das ist zum Beispiel als Münchnerin ein riesengroßer Unterschied. Von München und Berlin. In München hätte ich mich das nicht getraut, dich einfach anzusprechen. Da ist, ich bash das jetzt mal kurz München, weil da wäre das nicht okay gewesen, weil da viele Leute sehr arrogant sind. Und ich bin auf dich zugegangen und habe gesagt, hey Kalle, ich bin die Maike, ich mache einen Podcast, der heißt Midlife Crisis. Ich glaube, du hast gerade nochmal nachgefragt, wie heißt der? Mhm. Und hast sofort, ja, ich komme, auf jeden Fall, ich spreche mit dir über Sex. War für dich gleich,
ja.
Lass machen.
Ich habe mich ja sogar gefreut, weil das Interessante dahinter ist, dass die Nummer, die du ja gesehen hast, mit dieser ganze Story da mit dem Duschen und so weiter und der Taschenmuschi, die war zu dem Zeitpunkt noch relativ neu.
Ah.
Und was ich ja so, also ich mache das jetzt seit 8 Jahren und ich habe 8 Jahre lang mehr oder weniger nicht über Sex auf der Bühne geredet. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil es mir zu plump war bei den anderen immer, wenn die darüber geredet haben. Und es war mir immer so, und ich war so, nie, ich will nicht so Fiki-Fiki-Jokes machen. Das ist auch so ein bisschen generell, mein Humor liegt so ein bisschen, konnte mich früher nie mit South Park anfreunden, vom Humor her. Das war mir immer zu plump, zu viel Fiki-Fiki. Ich verstehe heutzutage auf alle Fälle, weil ich das Handwerk ja mache, dass es ein guter Humor ist. Es ist halt nicht meine Geschmackssache, da ist schon was dahinter. Ähnlich wie mit Rick and Morty und so. Das liebe ich aber, weil ich weiß, dass der Wissenschaftsaspekt dahinter, dass der wahr ist, dass alle wissenschaftlichen Sachen da hinten wahr sind. Aber nach vorne rum ist es so Pipi-Kaka, Fiki-Fiki und so. Das ist mir alles immer meistens zu plump. Und deswegen habe ich nie über Sex auf der Bühne geredet. Und weil ich auch nicht wollte, dass gegenüber den Frauen, die ich gedatet habe oder so, darüber reden wollte. Und jetzt die Nummer, über die ich ja rede, die ist ja halt, da geht's ja nicht darum, dass irgendwie toll und hier und guck mal und da habe ich alle abgeschleppt mäßig, sondern da rede ich einfach wirklich, wie es ja wirklich, wirklich ist. Und die ist so lange her, die Geschichte, dass niemand ja mehr weiß, über wen rede ich da auch und so. Okay. Und dann ist es egal. Und ich mag die Sache sehr, dass ich darüber reden kann, weil ich genau die Punkte ansprechen kann, die mich ja stören. So. Mhm. Und dass wir darüber reden können.
Magst du sagen, was das für ein, ist das ein Joke oder wie nennst du das?
Der Last ist ein ganzes Bit. Das heißt sozusagen, Bit ist ein ganzer Block.
Ja.
Weil in dem Bit erzähle ich ja von, wie ich zu Hause in der Dusche ausrutsche, bis über warum ist es passiert, was empfinde ich dabei, zu ach ja, das erinnert mich an das. Und dann erzähle ich eine andere Geschichte, die aber dazugehört. Und am Ende kommt dann sozusagen so eine Auflösung, Callback zum ersten Mal, warum hatte ich den Ständer unter der Dusche?
Okay.
Wegen der Geschichte. Das ist dann ein ganzes Bit. Und dann sind so einzelne Witze drin, sozusagen, einzelne Jokes, Punchlines, Geschichten nochmal.
Okay.
Und das, also ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich dann, der Moment war wirklich, dass ich halt unter der Dusche ausgerutscht bin und dann ist mir das eingefallen, dachte ich, ja komm, dann lass doch jetzt einfach drüber reden. Und bei der Nummer war auch sehr interessant, dass ich als das erste Mal gespielt habe, hat die beim ersten Mal auch direkt funktioniert, was nicht die Häufigkeit ist.
Ehrlich?
Das ist nicht, wir testen ja im Durchschnitt 40, 50 Mal unser Material, bevor es auf der großen Bühne landet. Also man guckt wirklich 40, manchmal sogar länger, manchmal kürzer. Aber die Häufigkeit ist eher länger, bevor der Joke fertig ist.
Ach krass, okay.
Und die Nummer, die hat beim ersten Mal, also die ist heute nicht mehr so, wie sie beim ersten Mal war. die ist noch besser geworden natürlich, weil man dran arbeitet, aber die hat direkt von Anfang an funktioniert, weil die Haltung da war. Was ich bei Kollegen immer sage, wenn mich jüngere Kollegen fragen, die gerade erst anfangen oder so, und mich fragen, ob der Joke zu edgy ist oder irgendwas, dann sage ich immer, wenn du damit ein Problem hast, wenn du schon drüber nachdenken musst, dann wird es nicht funktionieren. Du musst eine Haltung dazu haben.
Magst du das sagen, was der Gag ist mit der Taschenmuschi?
Ja, der Gag ist ja, dass eine Frau, also wenn ich zu einer Frau nach Hause komme und sie hat einen Dildo auf dem Nachttisch, dann finde ich das interessant. Mhm. Interessant aus der Hinsicht, weil ich weiß, die Frau hat sich mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt. Mhm. Das ist halt das Schöne. Das mag ich sehr. Das, und nicht die geile Dildo-mäßig so. Das, sondern nein, ich finde es halt interessant, aber dann weiß ich, okay, so.
Das finde ich denn schon mal den spannendsten Ansatz überhaupt, dass du für dich assoziiert, die hat sich mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt. Weil nämlich die normale Reaktion, oder ich mache jetzt mal in Anführungszeichen normale Reaktion, ist genau das, was du danach gesagt hast. Was hat die da, was der große Ding, da kann ich da nicht mithalten. Was
ja,
soll der
schon? Ja, auch, ja, entweder sind die Leute so, ja geil, mit der kann man geil ficken mäßig, oder dann ist der Gedanke mit, oh, ich habe selber Angst davor. Und natürlich würde ich ja lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht ein bisschen eingeschüchtert fühle. Weißt du? So,
okay.
Klar, weil es immer interessant ist, wenn sich natürlich diese mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt hat. Aber bin ich dann so, ja, dann weiß ich ja weniger über Sex oder so. Und so. Das ist eine ganz kleine Stimme. Ist ja nur eine ganz kleine Stimme. Die ist, ich sage ja nur, ich würde ja lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass nicht auch minimal, weißt du, natürlich mich das ein bisschen einschüchtert erstmal.
Okay.
So, das ist natürlich klar. So, weil es ja nicht eine Gewöhnung, das ist ja nicht die Normalität, muss man dazu sagen. Also ich habe mit Frauen auch teilweise gedatet, ich war mal mit einer, da war ich 20, glaube ich, so in dem Dreh zusammen, mit einer. Der Sex mit der war wunderschön, aber die Frau hat sich nie selbst befriedigt und fand es auch eher, also als wenn, nee, das macht man nicht.
Das ist aber, ich möchte es jetzt fast nicht aussprechen, aber es ist ein Klassik. Das ist ein Klassiker.
Deswegen verstehst du mich, warum ich dann natürlich für mich das nicht gewöhnlich ist und ich mich natürlich eher dann drüber freue, wenn ich sehe, da ist ein Dildo auf dem Nachttisch. Und dann sage ich, okay, andersrum wirkt es ja nicht funktionieren. Jetzt kommt ja keine Frau zu mir nach Hause und zieht eine Taschenbuschi auf den Nachttisch und denkt sich, uff, der Typ ist spannend. Vor allem die Klischee-Taschenbuschis sind ja wirklich, also wenn wir so Filme sehen, wie war das damals bei Knallharte Jungs, der Film oder da, wo sein Penis, der ist ja voll verdrängt, den Film. Es fällt mir jetzt, haben die wirklich in Deutschland einen Film gemacht, wo der Penis mit dem Jungen redet, weil sie versucht haben, Aufklärungsarbeit dadurch zu machen? Das fällt mir jetzt erst nochmal richtig ein, wa? Weil ich habe immer nur, wenn ich die Nummer auf der Bühne spiele, habe ich immer nur dieses Bild vor Augen von dieser Taschenmuschi aus dem Film. Aber ich denke nicht weiter über den Film nach, weil ich ja mit Bildern im Kopf immer arbeite. Diese Taschenmuschi, die halt aussah wie so ein komischer Bart fast angeklebt war, was dieses, was. Ah.
Und da hast du mich richtig erwischt, weil du hattest total recht. Wenn ich jetzt zu einem Mann nach Hause kommen würde, ja, mit den ich date oder weiß ich nicht, ja, auch ein Sexdate hätte und da lege eine Taschenmuschi. Ich wüsste gar nicht, was ich da, hätte ich Vorurteile.
Mhm.
Die habe ich jetzt abgebaut im Laufe des Jahres, weil ich hatte schon den Produktentwickler von Amorelida und ich hatte vor ein paar Folgen Thomas da, der auch eine richtig tolle Taschenmuschi erfunden hat. Und da kommen wir, da grätsche ich jetzt mal schnell rein, weil ich habe dir eine mitgebracht. Mhm. Und zwar, wie ich finde, die coolste Taschenmuschi, wobei es ist ja so ein furchtbares Wort. Man nennt es offiziell Masturbator. Und dieses Ding heißt The Ussi. Wurde von Thomas entwickelt und erfunden, steht im Museum of Sex in New York. Und ich habe dir eine abgestaubt.
Oh, wie gut. Da steht, warte, da steht wirklich, können wir nochmal zurückkommen. Ja. Da steht eine in New York.
Es gibt ein Sexmuseum in New York. In der Fifth Avenue und da steht die drin, weil die vom Design her und von der Aufmachung her und von der ganzen Art her wirklich als besonderes Sexspielzeug für den Mann gilt.
Also ich muss ja sagen, wenn man die so sieht, sie sieht ein bisschen aus wie eine Aubergine.
Ja,
so,
ja.
Aber sie sieht halt aus, wo ich sagen würde, die würde ich auch nicht verstecken wollen.
Ja,
Also wenn ich eine Taschenmuschi hätte, würde ich die nicht, also jetzt habe ich ja eine, würde ich die nicht ja verstecken, also nicht zwingend verstecken. Natürlich lasse ich die nicht immer gleich offensichtlich irgendwo rumstehen, so, aber weil.
Und genauso hat er es erfunden, damit man die wirklich stehen lassen kann.
Ich habe mich auch immer gefragt, also sagen wir, überlegen wir mal zurück, ja, und wie viele Jahre lang gibt es Produkte für die Frau zum Waffe zur Selbstbefriedigung?
Ja.
Und wie viele Jahre gibt es für Männer zur Produkte zur Selbstbefriedigung, obwohl die Medien, die Popkultur damit voll ist, mit wie Männer irgendwas anderes ficken, also sei es jetzt Apfelkuchen, Socken, sonst was.
Ja.
Warum ist denn noch nie einer vorher auf die Idee gekommen, ja, professionelle Masturbator? Übrigens auch, warum heißt es nicht für die Frau Masturbator? Wo kommt das Wie her? Was ist das, was Lateinisches? Das kommt ja von Vibration. Das heißt einfach nur der Vibrator. Hier hast du das vibrierende Ding. Aber der Masturbator, der Mann kriegt gleich wieder das schönere Wort.
Findest du, dass das das schönere Wort?
Na, also Vibrator haben wir uns dran gewöhnt. Ist es jetzt erstmal im Kopf das schönere Wort. Aber als plump gesehen, Vibrator ist einfach nur wahrscheinlich litanisch für das Vibrieren, kommt von Vibrieren, das vibrierende Ding irgendwie. Weißt du, hier ist das vibrierende Ding für die Frau, damit sie zu ihrem Höhepunkt kommt. So, und beim Mann ist man so, es vibriert, es ersetzt das Masturbieren, ein Masturbator. Also, weißt du, da hat man sich Mühe gegeben beim Namen. Und da ist so, hier, komm, hasse halt, das Masturbierzeug halt, so.
Was du dazu übrigens unbedingt brauchst, das hat auch Thomas gesagt, und ich habe es ja testen lassen von einer Testperson.
Sag jetzt
von
nicht eine Frau, weil dann macht
nein,
das Ding keinen Sinn.
Natürlich nicht. Ich bin richtig neidisch,
man
dass ich das nicht testen kann.
Man braucht eine zweite Person dafür.
Ja, ich hätte gerne zugeguckt, ich gebe es offen zu, weil das kann man vorwärts, rückwärts, nur halb, nur mittel. Hör dir die Folge an mit Thomas, ich schicke sie dir, weil der erklärt, was man damit machen kann. Man kann sie hüpfen lassen. Du kannst sie festhalten, hinlegen,
sie
zudrücken.
Sieht doch ein bisschen aus wie eine Ente so an der Seite.
Warm machen, stimmt. Ja. So.
Ich werde sie testen und ich werde davon berichten auf alle
Bitte.
Fälle. Ja, ich werde online alle dafür am Laufen halten.
So, und jetzt gibt's hier noch eine Packung obendrauf. Gleitgel und Toy Cleaner von Amorelie. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man das mit wirklich viel Gleitgel benutzt, damit es ordentlich Gefühl erzeugt. Und das ist einfach, damit du es hygienisch sauber hältst. Das riecht ziemlich lecker, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nämlich schon ausprobiert. Und du bekommst es deshalb von Amorelie, denn Midlife Crisis, mein Podcast, ist seit 2025 empowered bei Amorelie. Ich bin so stolz drauf, Leute. Und es geht auch noch weiter in 26. Denn lange habe ich meine Lust versteckt. Jetzt mache ich sie sichtbar, gemeinsam mit Amorelie. Weil Lust nicht perfekt sein muss, sondern ehrlich. Und weil wir alle ein Recht auf ein erfülltes, spielerisches, mutiges Sexleben haben. Egal wie alt wir sind, egal in welcher Lebensphase wir stecken oder was uns bisher davon abgehalten hat. Danke Amorelie, dass ihr dabei seid. Und mit dem Code MILF, M-I-L-F, bekommst du 15% auf alles, auch auf reduziertes. 70 Euro Mindestbestellwert. Und der Code ist gültig bis zum 30.06.2026. Danke, Amorelie. So, dir wünsche ich viel Spaß mit dem Gerät.
Mega, ich danke vielmals. Ich finde richtig, also.
Das sieht gut aus, ne?
Ja. Vor allem, weißt du, was das immer so ist? Ich freue mich immer über Geschenke, was ich immer sage. Wenn Leute immer sagen, so, was kann man dir immer so schenken? Generell so Geburtstage und die Frage immer im Raum ist, was mein Thema zu Geschenken generell ist, ist immer, ich bin der Meinung, die Geschenke sind die besten, wirklich mit, ich mag es nicht rumzurennen. Also ich sage ja natürlich oft immer, boah, ich kann das gut gebrauchen in meinem Alltag. Das sagen wir oft jeder mal so. Und dann ist aber doof, dann ärgere ich mich drüber, wenn mir das jemand zum Geburtstag schenkt, weil man sagt, ja, du hast ja immer so erwähnt, du gehst so. Und dann ist so, weißt du, das ist immer so, das habe ich fast kommen sehen, das Geschenk.
Oh, okay.
Weißt du? So,
Du stehst auf Überraschungen.
Und ich mag immer so Geschenke, wo ich nicht weiß, dass ich sie gebraucht hätte, weißt du, und dann sie gebraucht habe.
Oh.
Oder so oder. Oder ganz simpel ist, ich freue mich schon alleine drüber mit, wenn Marco mir einfach ein neues Sticker bestellt. Weißt du? So einfach dafür sorgt, dass Sticker für mich in dem, was ich schon immer so, und wenn dann einfach davon eine Ladung bestellt und dass er sich darüber alles kümmert, darüber freue ich mich. Dann habe ich einen Fidget Spinner geschenkt bekommen, der aussieht wie der Schnatz von Harry Potter. Und der ist der schönste überhaupt. Und wo ich dachte, warum ist da auch noch nie einer Marketing auf die Idee gekommen bei diesem, weißt du, Warner Brothers Harry Potter Ding? Weil der Schnatz ist ja in dem Buch, wird ja auch in einem Film beschrieben, wie Harry damit rumspielt, als wäre es fast wie ein Fidget Spinner. Er lässt ihn ja immer so wie ein ADHS-Spielzeug. Und dachte ich mir, warum ist da auch noch nie einer früher auf die Idee gekommen, das früher auf den Markt zu bringen? Und dann das andere Ding, was ich habe, das Beste, das ist noch ein Ding. Weil damit kann ich ja überall mein Handy an eine Fensterscheibe rankleben und so weiter und Fotos machen und so und alles Mögliche und das überall aber immer abmachen und dran machen. wie ich will. Und das ist das beste Geschenk, weil das gleichzeitig auch ein gutes ADHS-Spielzeug. Das sind so die simplen kleinen Sachen immer.
Und weil du das gerade herzeigst, dein Handy ist lila.
Ja.
Und das passt auch noch farblich.
Alle Flieder, alle Flieder.
Fliederfarben, ey.
Ich habe auch noch eine Fliedertasche, Flieder-Nagellack immer drauf gehabt.
Ja, und Flieder-Eyeliner.
Ja.
Das finde ich nämlich auch unglaublich. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte zu dir aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ich hangel mich jetzt mal so entlang. Ihr merkt ja selber, Kalle hat was zu erzählen. Und deswegen ist er ja auch hier. Erstmal apropos Geburtstag. Ich war nämlich auf deinem Geburtstag, da hast du deine Premiere gemacht von deinem neuen Programm. Ich habe dich zuerst gesehen bei deinem alten Programm. Und zwar war das Rummelkind Royal, habe ich dich die letzte Aufführung, sagt man ja, Aufführung oder?
Ja, das war das letzte Mal.
Letzte Show habe ich gesehen und da gab es ziemlich viele besondere Sachen. Und zwar unter anderem gab es ein Show-Opening. Da hat Roger für dich...
Da dürfen wir doch nicht zu viel verraten.
Okay, aber es war Roger in knappen Hosen mit einem Gymnastikband. Da hast du mein Herz natürlich voll getroffen als Gymnastiklehrerin, weil ich habe meine Abschlussprüfung in meiner Gymnastikschule mit diesem Band gemacht. Lief also über die Bühne, bezaubernd möchte ich fast sagen. Und da komme ich jetzt drauf, in der ersten Reihe saß ein Mann auch in kurzen Hosen. Und du hast zweimal, glaube ich, sogar in der Show gesagt, dass wenn du diese Männer siehst, dann gerät deine Heterosexualität ins Wanken.
Ja, das ist von wegen, da steht meine Heterosexualität hart auf der Kippe.
Richtig.
Ja.
Weißt du, dass ich das extrem mutig finde, dass du das als Mann
sagst?
Das sage
ich relativ oft auf der Bühne zu anderen Männern. Ich sage auch ganz oft immer auf der Bühne, wenn ich zu anderen Männern sage, ey, du siehst gut aus. Und andere irgendwie sagen, ey, wir müssen uns Männern auch mal gerne sagen, dass wir gut aussehen. Weil ich habe mir bei meinem Outfit was gedacht, er hat sich bei seinem Outfit was gedacht.
Aber ja, weißt du, wie selten das ist?
Und wir keine Komplimente dafür kriegen, dann ist das auch kacke. Ich gesagt, können wir uns bitte angewöhnen, unter uns Männern auch Komplimente geben zu können, ohne dass das gleiche immer ist.
Damit bist du ein Vorreiter aber.
Ja, deswegen sage ich es ja gerne auf der Bühne. Also, weil ich denke, okay, wenn es keiner anspricht und anscheinend, also weil das Feedback, wenn ich jemand anspreche, ist ja positiv. Ja. Ist ja nicht so, dass, sondern das ist eher so mit, ach ja, als hätten wir es vergessen, dass wir dürfen. Das ist ja niemand ist ja dagegen.
Aber das ist gerade du bist ja wirklich so eine coole Socke und so lässig. Wenn du das machst, hat es nochmal einen ganz anderen Impact.
Die sieht wahrscheinlich so aus, deswegen. Ich glaube, auf der Bühne steht alle, ja, das ist ja so witzig und so, guck mal. Und eigentlich schwitzt mein Rücken hinten die ganze Zeit. Sie sagen, wir stehen eben mit Absicht so auf der Bühne mit dem Gesicht nach vorne, weil sonst sieht man, dass der Rücken schwitzt. Tja, aber ich sage immer, so, ich spreche immer gerne das an, was mich eigentlich selber meine ganze Laufbahn in meinem ganzen Leben gestört hat. Und früher zum Beispiel habe ich das als... Nicht als nicht schön empfunden, als mobbenmäßig empfunden, nicht als Kompliment empfunden, wenn Leute zu mir gesagt haben, dass ich schwul bin. Also was sie dachten, dass ich schwul bin.
Mhm.
So, das ist regelmäßig passiert. Mein ganzes Leben lang ist passiert, dass sie kamen. Also auch als ich noch Restaurantmanager war und dann haben die irgendwann meine Freundin kennengelernt und meinten, ach, wir dachten die ganze Zeit, du bist schwul, wa? Weil ich eine sehr feminine Art auch an mir habe und so. Nicht wegen der Schminke, das kam jetzt erst auch alles viel später natürlich und so, wie im Lager, sondern einfach generell meine Körperhaltung und alles, wie ich mich gebe und so, meine Interessen und so. Ich habe kein Interesse an Sport, irgendwie an Fußball, keine Ahnung von Autos. Ich bin nicht derjenige, der, wenn die Frau reinkommt, direkt sagt, oh geil, die Dinge hinten war. Sondern ich bin eher davon genervt und so. Und dann ist das immer die Auslasse, was nach außen hin so wirkt. Und dann dachten wir viele, und ich habe das immer... Ich habe mich früher als Kind hat mich natürlich gestört, wenn Leute, spielt überhaupt nicht. Ich sehe das eher als Kompliment, wenn jemand sagt.
Ja.
Also definitiv, ja. Aber ich sage nur, als Kind war das natürlich für mich prägend immer, weil natürlich so bin ich Teil von denen, weil wir wissen ja alle, wie so die Gesellschaft aufgebaut ist. Und jetzt freut mich eher darüber, dass ich das so viel, viel offener ausleben kann, so ohne dass gleich mich jemand in irgendeine Schublade steckt. Weil ich denke mir, also mich haben wir vor zwei Jahren, zwei Frauen angesprochen. Die kamen aus Süddeutschland, das habe ich an ihrem Dialekt hart rausgehört. Und da waren so richtig zwei so Aperol-Spritz-Muddis. Und die kamen zu mir an nach der Show und meinten so zu mir, ja, ist jetzt mit dem Nagellack, also das haben wir jetzt schon öfter bei Männern gesehen. Also warum, also das wollen wir mal fragen, was hat das denn auf sich, warum tragen sie den Nagellack? Und dann meinte ich, ja, echt, weiß ich nicht, was hat denn das zu bedeuten? Ich so, das hat zu bedeuten, dass sie intolerant sind, einfach das hat
geiler Konter.
Also wirklich, und mich fragen auch Leute manchmal, was ich überhaupt nicht verstehe. Das habe ich ja gar nie kommen sehen, dass Leute mich auf meine Perlenkette ansprechen. Das habe ich ja nie in keiner, also wirklich in keiner, also weißt du, dass mich Leute auf meinen Nagellack mal ansprechen oder auf die Augen, weißt du, das habe ich erwartet, nicht forciert, das war nicht mein Ziel, dass mich Leute darauf ansprechen, nicht deswegen mache ich das, aber ich habe es erwartet, dass es passieren wird, ich habe damit gerechnet, bin ja nie blöd, weißt du, aber auf die Perlenkette. Da, also, und wie oft relativ? Dann, was hat die Perlenkette zu bedeuten? Und ich bin so, was, warum die Perlenkette? Und ich so, hä? Und bei der einen Dame meinte ich auch mal, warum haben sie denn diese Perlenkette? Ich so, warum tragen sie denn ihre Ohrringe? Ja, weil sie schön sind. Ich so, ja, aus dem gleichen Grund.
Ja, die Leute, wenn was nicht ins Normbild passt,
ja,
ist es, und ich passt
bin,
es nicht.
Und ich verstehe ja auch. Und ich bin ja da relativ empathisch gegenüber, weil ich mir denke, okay, das ist wie, um Sarah Karras da zu zitieren, eine sehr gute Kollegin, weil ich bei ihr sehr schön finde. Und der Witz im Solo, was sie auch thematisieren, ist, wenn jemand anders irgendwie sexistisch ist oder irgendwie sonst was irgendwie, ja, und sie aber nur mit der Person irgendwie zusammenarbeitet irgendwie, so, also, dann ist es okay, dann muss sie für sich erzählen, das ist seine Welt. Das ist, weißt du? Das ist seine Welt. Ich bin in meiner Welt. So, wir müssen immer den Unterschied wissen, wer greift wen. Also was? Also ich weiß für mich in meiner Welt, alles ist gut. Nur weil er in seiner Welt. So, und dann lass ihn seine Welt. Wenn seine Welt so ist, dann lass ihn nur seine scheiß Welt. Also so, es betrifft mich ja nicht wirklich in dem Sinne so. Und so, also nicht, also ungefähr geht es. Und das mag ich auch. Also wenn ich denke, okay, ich reg mich deswegen ja nicht mehr auf. Guck mal, früher habe ich mich darüber aufgeregt. Nicht aufgeregt, aber es hat was mit mir gemacht, wenn Leute mich gefragt haben, ja, was machst du denn sonst hauptberuflich? Und das haben mich früher schon Leute zur Gastrozeit an der Bar gefragt, das habe ich schon immer gehasst, weil ich das beschämend fand für, wenn ich halt, Leute, du bist hier in einem fucking Sterne-Restaurant, ja, also, was denkst du denn, dass der Typ hier vorne, also, und mittlerweile jetzt, also ich habe es halt übertragen aus der Gastro so doll mit dem Angriff, weil in der Comedy-Branche fragen ja Leute einfach zu Grund, ich würde es ja auch fragen, weil wie viele Musiker kennen wir, die ihr Geld mit Musik verdienen? Und also, weil man ja nur die kennt, die halt man kennt sozusagen. Und dann verstehe ich natürlich, weißt du, wenn Leute nicht dich so auf den Popkulturschirm haben, dass sie natürlich interessant finden, ob man damit Geld verdienen kann überhaupt, wie es möglich ist, in deren Welt es vielleicht nicht existiert, weil sie einen festen Job brauchen bei irgendwas. Und dann ist die Frage, was machst du denn hauptberuflich? Oder was, oder kannst du davon leben? Ist natürlich erstmal, fühlt sich kurz wie ein Angriff an und dann aber
geht
zu verstehen
genauso,
ist,
ja.
Man muss ja verstehen, in deren Welt sieht es ja auch ein bisschen anders aus. Weil mich hat mal einer gefragt, auch nach einem Quatschclub, so Quatschclub moderiert, Samstagabend, ich moderiere im Quatsch-Comedy-Club und dann fragt mich jemand nach der Show, was ich denn hauptberuflich mache. Und ich sag, mach mal weiter so, wa? Und ich war so, ich hab hier gerade im Quatschclub an einem Samstag moderiert, im Quatsch-Comedy-Club von Thomas Hermann. Das Ding, was im Fernsehen läuft und so. Das Ding, was seit über 30 Jahren existiert, habe ich an einem Samstagabend im Friedrichstadtpalast moderiert.
Ja.
Und du bist so, ja, mach weiter so. Was du sonst eigentlich so? Eier verkaufen oder was? Bist du auf dem Markt? Maxi Stettenbauer hatte das mal, ohne Scheiß. Maxi Stettenbauer hat mir mal erzählt, er spielt Tausendersaal, ja. Mit Zugabe und Premium on top und bup, bup, bup. Und dann steht er draußen neben seinem Plakat, wo 72 Termine drauf sind. Und dann fragt ihn einer, was machst du denn eigentlich hauptberuflich? Und dann denkst du dir, was denkst du denn, was ich meinem Arbeitgeber sage, wo ich die 72 Termine im Jahr bin? Also,
aber es passiert, ehrlich, es passiert mir auch mit meinem Tanz dich glücklich Programm und mit dem Podcast. Und was machst du noch so?
Und das meint ja nicht mal böse.
Ja, ja, aber das ist in der Welt, in der ihrem Bewusstsein.
Und wir fühlen uns ja auch angegriffen, weil wir in einem anderen Welt und anderen Bewusstsein aufgewachsen sind. Wo wir vielleicht immer nur gelernt haben mit, wir haben immer nur Kritik bekommen, immer nur mit, von wegen, das schaffst du nicht. Und mal gucken, ob das überhaupt was wird. Und gerade bei Künstlern ist es ja oft so, gerade wenn man sich kreativ austobt, ist ja das Umfeld, in was wir aufgewachsen sind mit, das wird doch nichts. Also seit jetzt Popkultur, Medien, die ganze Welt, in der wir aufgewachsen sind, egal wie dein Haushalt war, allein die Außenwirkung, die Medien waren, die sind ja so, jeder Film ist immer so, oder der Künstler muss ja hoch, was, kriegt von außen hin immer mit, ja, das wird ja nicht, dann such dir mal eine richtige Arbeit. Und deswegen sind wir da auch sehr kritikempfindlich, glaube ich, in dem Moment.
Der Volltreffer. Ja, kann ich voll und ganz zustimmen, da hast du recht.
Und das ist das Gleiche, was ich mit meinem Publikum sage und gegenüber meinen Kollegen, ihr dürft nicht vergessen, dass alles, was ihr auf der Bühne erzählt, verarbeitet das Publikum anders, als ihr vielleicht meint. Also wenn ich zum Beispiel Kinderheim auf der Bühne sage, das Wort Kinderheim, hat jeder Publikum ein anderes Bild vor Augen. Ja. Nicht jeder hat das Gleiche vor Augen. Und ich kann aber nicht davon ausgehen sofort, dass ihr alle das gleiche Bild vor Augen habt. Hm. Ich muss euch so weit wie möglich euch damit abholen immer mit dem Bild, dass wir versuchen euch das Gleiche, also das ist meine Aufgabe als Comedian ist, wenn ich jetzt über was einen Joke mache, muss ich vorher im Setup gucken, dass wir alle auf der gleichen Ebene sind. Und versuche ich so weit wie möglich zu schaffen. Du wirst es aber nie schaffen, jeden mitzuholen. Hm. Weil jeder hat spezielle eigene Erfahrung mit irgendwas gemacht. Mhm. Und deswegen passiert es ganz oft, dass Leute, dass wir so oft jetzt auch immer Kritik kriegen aus dem Publikum heraus, wo Leute sagen, darüber sollen wir nicht reden auf der Bühne, darüber dürfen wir nicht reden. Und dann sage ich immer, das ist immer so, wenn der Einzelne sich angegriffen fühlt, dann bin ich, also ich weiß, es gibt für mich gibt es Grenzen bei Comedy. Aber ich bin immer so, ich gebe mir Mühe und wenn die meiste Kritik, die wir kriegen, ist, du hast gar nicht zugehört, glaube ich.
Apropos nicht zuhören und apropos Publikum, das ist jetzt so ein Stichwort, ich fuchtel schon mit den Händen. Erinnerst du dich, bei der letzten Show hast du Leute aus dem Publikum rausgeschmissen?
Bei Rummelkind, ja.
Ja, das war wegen mir, Kalle. Nicht wegen mir, aber ich saß hinter denen.
Du hast es angesprochen?
Es war der Mann, der neben mir saß, weil ich habe mich nicht getraut.
Der Mann mit der ohne Haare, der etwas Buddige?
Ja.
Weißt du, wer der ist?
Nein. Lass mich die Geschichte, ja, du darfst bitte gleich erzählen, weil das fand ich grandios, was du da getan hast. Ich saß mit einer Freundin relativ weit hinten, ich sag jetzt mal so im letzten Viertel der Reihe, das ist ein ganz großer Laden, wo du gespielt hast.
Die Wildmäuse, ja.
Genau. Und vor uns saßen vier Personen, drei Männer, eine Frau. Ich hab die schon beim Reingehen, kamen sie mit einer Flasche Wein rein, ist ja auch alles völlig legitim. Und die haben aber sich sehr amüsiert miteinander und nicht über dich. Und die waren einfach, die haben sich scheinbar länger nicht gesehen. Und am Anfang war es noch so, okay, die beruhigen sich schon gleich. Die erste Halbzeit oder diese erste Spielzeit. Es war echt unangenehm. Dann haben die sich in der Pause noch eine Flasche Wein geholt. Und nach der Pause ging es erst richtig los. Dann hat schon die Dame neben mir was gesagt oder vor mir. Dann ich nochmal was. Ey, ich habe wirklich mit Engelszungen und I wanted to kill them with love. Also nicht so dumm die Fresse, sondern habe es ganz vorsichtig gesagt. Dann war eine Minute Pause und dann ging das gleich weiter. Und irgendwann hast du den Tumult von der Bühne mitbekommen.
Ja.
Und dann hast du das Mikro dir geschnappt, womit du rumgehen kannst. Was ist hier los? Was ist hier los? Und dann hat der Mann nämlich neben mir, der etwas korpulentere mit den ohne Haare, hat dann gesagt, ey, die können doch nicht mal. Das war wirklich, es war unverschämt. Die haben dir nicht zugehört und haben uns nicht zuhören lassen, weil sie die ganze Zeit nur gelabert haben und sich mit sich amüsiert haben. Das geht nicht, Leute. Ich finde, das ist so respektlos einem Künstler gegenüber und so respektlos den Leuten, die drumherum sitzen, gegenüber. Und das fand ich so einen geilen Move von dir. Du bist gekommen und hast gesagt, was ist hier los? Dann hat er das kurz aufgeklärt. Und du so, ich mache jetzt von meinem Saalrecht Gebrauch, raus. Und das konnten die gar nicht glauben. Wie, was, wo? Und alle applaudiert. Ich saß direkt dahinter, yeah, 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 applaudiert. Weil wir wollten deine Show sehen, verdammte Scheiße. Und dann hast du die echt rausgeschmissen.
Ja.
Danke dafür.
Ja, gern. Also mir ist auch wichtig, also mir ist auch wirklich am wichtigsten, es mir ist ja egal am Ende des Tages, ob mir jemand zuhört oder nicht, solange er, weißt du, aber ich mir denke, jeder hat für sich selber in seinem Publikum sein Ding am Laufen. Ich gehe davon immer aus, wenn man Solo spielt, ist weniger als 50% des Publikums für mich da, weil jemand hat Interesse an mir und möchte nicht alleine hingehen und nimmt dann noch einen Freund oder Freundin mit.
Mhm.
Prinzipiell ist aber bei meinem Solo, habe ich rausgefunden, ich habe eine sehr hohe Anziehungskraft auf Leute, die alleine kommen, was ich sehr mag. Aber der Durchschnitt ist ja eigentlich, man kommt immer mit jemandem, der nicht. Und da hat mich aber sehr gestört, einmal, als ich runter von der Bühne bin und zu denen, weil ich habe ja von der Bühne aus erst versucht, das zu klären.
Richtig.
Und habe erstmal eine Ansage gegeben und dann wurde ja rumdiskutiert und dann bin ich ja nach hinten gekommen und habe gefragt, was los ist, ganz nett erstmal nochmal. Und dann meinte er so, ja komm mal hier rein. Dass ich so in die Sitzreihe nochmal reinkommen soll, in so einem Tonart, wo ich mir dachte, so, nee, die, so was, ich komme dir gerade entgegen, ich komme hier gar nicht, wir sind hier nicht im Kindergarten, also ich bin hier nicht her, um irgendwas auf, also, und dann hatte ich aber den Herrn gefragt, der neben mir saß, und mich ärgert gerade, dass er seinen Namen er liegt mir auf der Zunge nämlich, weil der Herr ist schon, der war bei der ersten Aufzeichnung von der Rache des Hurensohns, war der dabei. Der ist regelmäßig, also weißt du so, und aber nicht, also nicht so regelmäßig, dass ich ihn wirklich jetzt jede Woche sehe, sondern immer so, dann ist er, und er ist
bei den Highlights
ist immer da. Und bei der Rache des Hurensohns habe ich ihn auch beim Crowdwork, glaube ich, so abgeleckt, abgeknutscht, irgendwie so. Und er war, glaube ich, das erste Mal bei der Show da, wenn ich mich recht erinnere. Und Der war auch bei der Premiere, war der da. Ich weiß nicht, ob er am ersten oder am zweiten Abend da war. Ist ein bisschen sehr schwammig für mich alles.
Ich glaube, er war am zweiten Abend dabei, weil beim ersten hätte ich ihn gesehen. Da hätte ich mich dran erinnert.
Den hatte ich ja dann gefragt, weil ich nicht mit ihm diskutieren wollte.
Richtig.
Und meinte ich so, erklär mal ganz kurz, was hier los ist. Und ich wusste ja auch, weil ich ihn durch mehrere Shows kenne, dass er ein vernünftiger Typ ist. Also weißt du, dass er ein ehrlicher Typ ist. Also wusste ich, wenn er mir jetzt sagt, was hier los ist, ist hier nicht irgendwas mit, dass jemand sagt, die anderen waren es oder die anderen waren es oder die anderen waren es.
Okay.
So. Und dann klärte mich ja auf. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, pass auf, wir diskutieren hier nicht. Alle im Saal mal bitte klatschen, die möchten, dass ihr die Fresse haltet. So, dann haben alle geklatscht. Und dann hat ja die eine direkt angefangen, mit mir in dem Moment zu diskutieren. Meinst du, okay, andersrum. Ja, alle mal bitte klatschen, die wollen, dass sie geht. Gut, alle mal geht.
War ein Riesenapplaus übrigens.
Und dann geht raus. Und der Applaus, der dann kam, weil ich meinte ja zu denen auch, als sie raus sind, es ist peinlich. Und das habe ich auch so gespürt, weil ich meinte so, die Aussage peinlich war die richtige treffende Bezeichnung.
Ja.
Das habe ich, wo ich so, es ist peinlich.
Ist es wirklich?
Und dann ist es wirklich peinlich. Es ist einfach nur peinlich von euch. Ihr seid erwachsen. Leute, ihr seid in dem Theater. So, ich hätte es ja verstanden, nicht, ich finde es nicht legitim, aber ich hätte es irgendwie nachvollziehen können, wenn es um 23 Uhr in irgendeinem Comedy-Club in Berlin ist und ein Open Mic, weißt du, so ein roughes Open Mic, was ein bisschen rowdy ist, wenn man da betrunken ist und sich daneben benimmt. Dann habe ich ein höheres Verständnis dafür, mag ich auch nicht, aber dann kann ich es eher nachvollziehen. Aber ich denke mir so, du bist in dem Theater, in den Wühlmäusen und und dann benimmst du dich so als Erwachsener und als dieses dann laufe ich ja zur Bühne zurück und dann applaudiert ihr alle und es war so ein bisschen wie, ja cool bleiben Kalle, jetzt nicht drauf reagieren, wie haben wir bei Scrubs gelernt, einfach cool weiterlaufen. Es war wie von so einer Explosion weglaufen, weißt du so. Und dann laufe ich auf die Bühne zu und ich merke, ich bin auf der Seite von der Bühne, wo nicht die Treppe ist. Und ich bin so, jetzt musst du Klopster hochkommen und dabei aber gut aussehen. Die Gedanken waren mir beim Laufen, alles was im Kopf geht. Und dann hüpfe ich ja so hoch, weißt du, irgendwie und laufe für die
Bühne. Es war sehr sportlich, kann ich sagen.
Und der Comeback war dann noch geil, weil ich meinte beim Einklicken von dem Laufmikro, von dem Funkmikro, meinte ich so, nicht während meiner Schicht.
Ja, genau.
Und dann bin ich zu dem anderen Mikro zurück und meinte, wo waren wir stehen geblieben? Und dann meinte einer aus dem Publikum, Petzetzwerg. Und ich so, ja, Petzetzwerg. Und dann haben alle nochmal gelacht.
Und dann bist du wieder zurück.
Und dann war wieder Magic im Raum.
Ja, aber das, ich fand's so toll. Ich fand es...
Weil wir wollten unsere Ruhe.
Richtig.
Die haben uns gestört. Die haben uns an unserem Abend bei einer Party gestört.
Ja.
Das war der Störfaktor, also müssen sie gehen.
Ja.
Und was, das war ein Abend für uns.
Aber die Situation fand ich wirklich bemerkenswert, weil es mussten drei Frauen, glaube ich, haben insgesamt was zu denen gesagt und wir haben es alle auf irgendeine Art und Weise versucht, kam überhaupt gar keine Reaktion und der Typ dann, ja wirklich, jetzt halt doch mal die Fresse hier, also richtig schön
auf Berlinerisch.
Das ist auch übrigens der Unterschied, Leute, wenn man auf irgendwas in Berlin geht oder in München in irgendeinem Theater sitzt. Ich weiß nicht. Nee, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das würde da nicht passieren. Das kann ich so nicht sagen.
Es ist mir in München passiert. Ich habe in München mich mal fast mit drei Jungs geprügelt auf dem Publikum.
Ei! Aber ich finde es, also es kann ja überall passieren, aber ich fand es trotzdem extrem cool und ich möchte nochmal ganz offiziell und hier vor Mikrofon Danke dafür sagen.
Danke.
Weil das fand ich total cool. Ich fand das wertschätzend dem Publikum gegenüber.
Ja.
Also da hattest du richtig ein Stein im Brett bei mir danach. Da war ich qualifiziert.
Das Schöne ist, wir haben den ganzen Abend ja aufgezeichnet.
Ach echt? Kann man das irgendwo gucken?
Wir sind noch im Schnitt. Ich schneide es ja selber.
Kann man irgendwo gucken.
Ja, ich lade es umsonst bei YouTube hoch.
Umsonst?
Natürlich.
Ha, da machen wir jetzt mal richtig dick Werbung, wenn wir jetzt hier schon dabei sind.
Ich weiß noch nicht wann.
Macht gar nichts, aber wenn ihr Tickets kaufen wollt, Kalle, wo kann man dich im Moment sehen?
Gar nicht.
Machst du Pause?
Nein, ich bin, also Solo-Termine kommen erst für nächstes Jahr, kommen erst noch.
Okay.
Jetzt, aber sonst von schlechten Eltern ist halt die Solo-Tour, die jetzt losgeht. Ich bin jetzt mit Oliver Pollack erstmal auf Tour.
Mhm.
Da bin ich jetzt Support bei ihm. Freut mich voll, geht Sonntag los, bin ich 5 Tage mit ihm on Tour.
Ah, oh, sehr schön.
So, Stuttgart, Düsseldorf und so Frankfurt, mega. Also so.
Wow, Deutschland-Tour.
Ich bin immer in der Göre eigentlich oder mit Monkey Room, wo ich halt so meine Mix-Shows habe. Die California-Shows gehen jetzt wieder los, Made in Berlin geht wieder los. Geht in die Göre zu Made in Berlin, das ist meine Solo-Revue.
Siehste, da haben wir doch, weil dafür möchte ich nämlich unbedingt Werbung machen. Ja. Ich schreibe auch alles in die Shownotes.
Da musst du mal vorbeikommen zu Made in Berlin. Warst du da schon?
Nein.
Made in Berlin ist nämlich, die ist einmal pro Monat in der Göre und es ist mein, also ich habe die Rache des Hurensohns mein Programm.
Mhm.
Dann kam Rummelkind,
aka
Rummelkind Royal TS, halt die finale Version. Und dann gibt's noch Made in Berlin. Und von schlechten Eltern. Made in Berlin ist so 2.5, 3.5. Es ist eine Version, die läuft nur in Berlin. Die läuft einmal pro Monat in Berlin in der Göre und die ist, kann sein, dass sie jeden Monat ein bisschen anders ist. Es kann sein, dass sie dann wieder, dass du im Januar kommst und du kommst im Februar und du siehst was komplett Neues, aber es kann passieren, dass du im März wieder kommst und fast das Gleiche hast von Januar. Da sind alle die Sachen drin, die ich nicht auf Deutschlandtour mitnehmen konnte, die ich nicht bei Fernsehauftritten spielen durfte.
Okay, weil sie zu hart sind.
Mhm, die heißt Made in Berlin und da zerreiße ich Berlin, also ich mache Berlin fertig und so und die ist richtig krass. Also da ist auch so, weil ich sage immer, von schlechten Eltern ist was, das ist was Persönliches. Mhm. Und Made in Berlin ist, ich mein's persönlich.
Geiler Unterschied. Ich habe es gerade gesagt, könnt ihr alles nachlesen in den Shownotes, mit auf Instagram alles. Ich verlinke es, vertage es, weil ich finde, also wir haben hier einen Künstler sitzen und das muss gefördert werden und das, ihr müsst es einfach sehen. Weil du hast so eine spezielle Art, so eine spezielle Attitude auch auf der Bühne. Allein schon, wie du das Mikrofon hältst, ist besonders. Also ich gucke ja auf so Details. Ich bin ja Bewegungsbotschafterin. Habe mein eigenes Tanzprojekt und ich stehe einfach drauf, wie sich Leute bewegen. Habe ich so ein Auge dafür, hat man mir gesagt. Auch wie du gehst. Ich gucke da einfach drauf und du hältst das Mikrofon in so einer ganz bestimmten Art und Weise, wie manch andere das machen. Übrigens, weißt du, an wen mich der Attitude erinnert? Ja, du hältst das Kabel immer irgendwie anders. Kannst ja mal auf deinen eigenen Videos angucken. Ich finde, ich weiß nicht, ob du jetzt mit dem Kompliment umgehen kannst, beziehungsweise ob dir das gefällt, was ich jetzt sage. Ich glaube auch, warum ich so ein Fangirl von dir bin, ist, du erinnerst mich an jemanden. Und zwar erinnerst du dich, den kannst du gar nicht kennen, den kennst du noch nicht, ist mein Cousin. Du erinnerst mich so ein bisschen an meinen Cousin. Der hat auch so einen humoresken Touch. Und als wir Kinder waren, haben wir immer so Shows gespielt. Und mein Cousin hat die Show gespielt und war immer Sänger dabei. Und zwar von Freddie Mercury. Ich finde, Freddie Mercury ist der Inbegriff eines Rockstars. Und ich finde, kannst du damit umgehen, wenn ich zu dir sage, dass du einen Freddie Mercury-Touch hast?
Das Witzige ist, dass es schon mal gab und es gibt...
Hat das schon mal jemand zu dir gesagt?
Und pass auf, es gab mal eine Nummer von zwei sehr geschätzten Herren, die regelmäßig auch mal Aktionen machen für Obdachlosenhilfe und so und so. Und die haben mal eine Show gehabt, so eine Live-Show in einem Studio in Berlin, wo sie so DJ-mäßig auflegen und so und Gäste haben und so. Und die wollten, dass ich aus Spaß die Show crashe, wenn gerade Freddie Mercury läuft. Und ich so als Freddie Mercury reinkomme, verkleidet. So.
Das wusste ich übrigens nicht, Leute. Ich wusste das nicht.
Weil da hatte ich nur einen Schnauzer zu dem Zeitpunkt auch. Also Schnauzer, ein Tanktop und diese Königrobe gemacht. Weißt du? Und dann kam ich so mit so einem Staubsauger halt rein. Und das Ding ist, die wollten es von mir haben und ich dachte mir, pass auf, ich leg euch aber nochmal rein. Und deswegen ist richtig im Studio alles aufgenommen und so, was? Und ich habe vorher halt noch zwei andere Leute eingeweiht, und zwar einmal Sebastian Rohner, ein Kollege von mir, der ein bisschen beleibter ist, aber so ein bisschen kleiner, ein bisschen beleibter ist, den, und der hat eigentlich blonde Haare, den haben wir, der hat sich nur einen Tanktop angezogen, und einen Besen genommen und sich einen Schnauzer angeklebt, einen schwarzen, und hat sich versteckt. Und dann haben wir Maya Stinn, eine sehr, sehr geschätzte Kollegin von mir, auch noch eingeweiht. Die hat sich als Klischee-Kalle verkleidet, also als den richtigen Kalle, mit so einer Jacke, einer Cap und einem Schnauzer, und hat sich versteckt. Und die habe ich ins Studio reingeschmuggelt, die haben sich versteckt und erst komme ich rein zu dem Lied und mache meine Nummer und auf einmal kommt Sebastian Rohner rein und dann haben wir eine Diskussion auf der Bühne so, du bist ja gar nicht der richtige Freddie Mercury. Nein, doch, ich bin der richtige Freddie Mercury. Und dann haben wir eine Diskussion, wer der richtige Freddie Mercury ist, und dann kommt Maya als Kalle auf einmal rein mit so, du bist ja gar nicht der richtige Kalle, ich bin der richtige Kalle. Also es wird so Meter. Und wir haben Leute eingeweiht, die Kameras extra versteckt haben in der Regie und überall, weil niemand wusste ja Bescheid. Und es ist richtig, wie die Regie aussieht. Was passiert hier, Leute? Wir sind live. Wir können jetzt hier nicht abbrechen. Wer ist denn das? Und dann so, Kalle.
Aber
Freddie Mercury nehme ich, ja.
Ja, super.
Zähne und Bart.
Ja,
ich hoffe nicht, dass es das ist. Der arme Mann, ey, wirklich, das tut mir so leid.
Ja, das war also auch die Doku dazu, ist ja auch wirklich eine gescheiterte oder eine wunde Seele. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ich finde es immer wieder faszinierend, um kurz ins Witzige reinzuziehen. Bitte? Ich finde es ja immer noch faszinierend, wie viele Männer damals einfach eine Welt zusammengebrochen ist, als sie erfahren haben, dass der schwul ist.
Ja.
Und ich dachte, nein, der ist schwul. Wie? Und ich bin so,
hast du da mal genau hingeguckt?
Ja, aufgepasst. Also, hä? Das habe ich ja selbst mitbekommen und ich bin damit einfach nur aufgewachsen. Also, das habe ich ja als, als ich mein ganzes Leben Freddie Mercury gesehen habe, wahrscheinlich 3 oder 4 Jahre alt, da war mir schon bewusst, der Mann ist schwul, also, ohne zu wissen, was schwul sein ist. Aber das ist ja so witzig, wie wirklich, irgendwie hat mir mal erzählt, wie sein Vater irgendwie oder so, der Freddie Mercury war schwul, das konnte ich nicht verstehen damals.
Ja, du, es versteht ja auch keinen. Es gibt ja auch keinen schwulen Fußballspieler auf dieser Welt. Keinen einzigen. Da will ich jetzt nicht die Bombe droppen. Das lassen wir mal. Vielleicht habe ich ja mal einen hier sitzen. Ja. Aber das wollte ich jetzt nur mal sagen. Ja. Boah, mal so ganz provokativ.
Das ist krass, war ja. Das ist wirklich das. Also
ja. Wir lassen das einfach so stehen.
Das ist einfach nur. Das ist krass, wie gut. Aber die Medien funktionieren alles, wa?
Ja.
Ich sage auch immer, Deutschlands Exportschlager. Ja. Und das beste Ding, was Deutschland kann, ist nicht Brot. Nicht Autos. Ist Fresse halten. Kein Land ist so gut in Fresse halten. Weil, überleg mal, Amerika, alle anderen Länder geben an mit ihren Milliardären, Millionären, sonst was. Nicht die Schweiz ist gut in den Bankkonten. Deutschland. Weil da, wo nicht geredet wird, welcher Geheimdienst ist der beste? Die, wo du nicht weißt, wo die heißen. Über Deutschland ist, also klar, wir kennen uns ja, aber Deutschland ist so gut in Fresse halten und das haben wir über, guck dir die Geschichte von Deutschland einfach an.
Ja. Deswegen halte ich ja meine Fresse nicht mehr und sitze hier vor dem Mikrofon. Weil
deswegen
funktioniert
so gut mit dem Fußball, wirklich. Das ist wirklich albern, wirklich, das so. Gut, Atzi, komm weiter.
Eine Sache habe ich noch, weil das fand ich nämlich auch total spannend. Ich war auf so Open Mics Abenden.
Ja.
Und das fand ich wirklich sehr erholsam für meine feministische Ader, dass da an einem Abend waren mehr Frauen auf der Bühne gestanden als Männer. Und auch da, wie diese Mischung war und auch was die Frauen da abgezogen haben, mir war das, schäme ich mich jetzt dafür? So ein bisschen. Mir war das nicht bewusst, weil ich bin ja in der Generation aufgewachsen, es gab genau eine lustige Frau und das war Anke Engelke, oder sie ist ja immer noch lustig. Ich bin ein großer Anke Engelke-Fan. Ne? Aber heutzutage gibt's ja auch ganz viele Frauen, die Comedians sind.
Ja.
Und das supportet ihr auch richtig.
Ja, so weit wie wir können. Mich ärgert's dann oft immer, wenn ich dann so Abende habe wie, also keine Ahnung, Donnerstag habe ich ja mein Open Mic, was ich regelmäßig moderiere. Und dann passiert es natürlich halt, ich biete jede Woche an, dass man da spotten kann. Ja, das ist eine offene Gruppe. Da können Comedians einfach spotten. Und dann picke ich mir halt da 5 raus. Und ich pick schon, weißt du, so, aber wenn ich keine Frau spottet, dann kann ich auch keine Frau einen Spot geben.
Mhm.
Und dann kommen aber natürlich Leute nach Shows an und sagen, warum ist denn keine Frau im Line-Up drin? Und dann muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich nicht das Problem an der Seite bin, sondern dass er daran liegt, dass, also, und es liegt ja zum Teil immer daran, es gibt 2 Sachen zum Beispiel, warum es da an Frauen mangelt oder also, und da wieder Frauen mehr gibt, ist, wenn man das auf 3 Stufen sehen müsste, jetzt Comedy, man hat diese Open-Mic-Szene, dann hat man diese mittleren Bereich, du bist jetzt mittelerfolgreich, Anfänger, Semi-Profi und Profi, passiert ganz oft, dass diese mittlere Etage keine Frauen mehr hat, sondern weil die halt hier unten erfolgreich werden, direkt auf die 3. Etage hochspringen, was denen absolut gegönnt ist, natürlich, ja, sage ich überhaupt nichts dagegen, aber dann fehlt in der Mitte.
Ja.
Und dadurch sieht die Mittelbranche, was nach außen oft gezeigt wird, dieses, wo versucht wird, der Nachwuchs zu fördern ja eigentlich, das ist so, hier, guck mal, so funktioniert Comedy. Und dann stehen wir da. Es existiert wirklich einfach das Ding, dass wenn keine bei mir gespottet hat, keine Frau gespottet hat, dass ich einfach anfange, weibliche Kolleginnen anzuschreiben mit, möchtest du nicht doch vorbeikommen?
Oh.
Ja, aber das Problem ist, von wegen, die hätten ja gespottet sonst, weißt du, wenn sie Zeit gehabt hätten. Und mir kostet es wieder Zeit, dem wieder hinterher zu rennen, was ja, weißt du, klar ist es nett und schön, aber insgesamt müsste das alles viel, viel besser funktionieren. Und ich finde es dann schade, mich deswegen rechtfertigen zu müssen nach einer Show, was keine Frau da ist. Und es eigentlich wäre dann so, ja, okay, wenn keine da ist, ist halt keine da. Punkt, fertig, aus. Weißt du, wenn kein Mann da ist, ist kein Mann da, sind halt nur Frauen im Line-Up.
Okay.
Und weißt du, dann eigentlich müsste man ja so denken. Okay. Und dieses so, wir versuchen darauf zu achten. So,
dann machen wir doch jetzt einen Aufruf, dass sie sich bei dir melden sollen.
Ja, machen wir immer. Überall.
Ja, hier nochmal live on air. Also
und es
Ladies.
Kommt immer nur dann immer Männer.
Oh shit.
Weißt du was?
Ich vertrete jetzt mal die Ladies. Bitte schreibt Kalle. Ja. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr hinschreiben sollt, dann schreibt mir. Aber ich finde das nämlich, ich fand es, was ich gesehen habe, ja, das war wirklich mega. Die eine Frau, ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht, die war so trocken. Die hat einen Gag gebracht. So, sie war beim Therapeuten und der hat gemeint, sie soll sich mal auf eine gesunde Beziehung konzentrieren jetzt. Und dann hat die das so ganz trocken und ruhig gesagt, weißt du, ich kann es nicht nach... Nee.
Schade. Ja. Das wäre wichtig. Für den
also wen ich weiß, ist zum Beispiel auch, habe ich jetzt auf Instagram, habe ich ein paar Ladies geliked. Und zwar die Phyllis.
Ja.
Von der bin ich auch ein ganz großer Fan. Die hat einen Gag neulich gebracht. Den möchte ich... Darf ich den erzählen?
Weiß ich nicht.
Ich lade sie ein.
Ha! Lade sie doch
ein. Ich pack die auch... Nee, ihr guckt euch die an. Die heißt Phyllis... Heißt die Tashan? Wie spricht man das aus? Weißt
Phyllis
du das?
Tastan.
Oh Gott, habe ich voll falsch gemacht.
Tashi.
Na, dann guckt auf Instagram, weil da hat sie den Gag veröffentlicht. Du hast total recht, ist nicht in meiner Macht, das jetzt hier zu
veröffentlichen. Ich weiß es auch nicht, meine Macht, das zu entscheiden war.
Nee, finde ich aber gut, weil man muss nicht immer alles raushauen, was von jemand anders ist. Aber da gehen nämlich jetzt auch wirklich die Ladies unter die Gürtellinie. Und zwar auf eine so intelligente Art und Weise, dass ich mich unbändig darüber freue. Ich möchte ansonsten auch noch Therese Reichel sagen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die kommt aus Bayern und die macht auch ziemlich geilen Humor. Könnt ihr euch auch anschauen. Hast du auch irgendwie so ein, zwei Frauen, wo du noch kurz raushauen möchtest?
Mathilde Keitzer ist definitiv Number One.
Sag also den Namen nochmal.
Mathilde Keitzer.
Okay.
Also wirklich, die rasiert ja auch in den letzten, also die hat auch so richtig, ich freue mich sehr für sie, weil wir kennen uns auch schon seit sehr vielen Jahren und die ist jetzt in den letzten Jahren nochmal richtig schön gepoppt. Ihr aktuelles Soloprogramm geht hin, heißt Lasagne im Bett, ist ein wunderschönes, oh mein Gott, Mathilde, ich werde das jetzt rezitieren und du weißt ganz genau warum, weil ich das so sehr liebe. Da hat sie einfach nur darüber, wo sie erzählt, dass sie mit ihrem Freund irgendwie Rollenspiel machen will, weil er da Bock hat drauf, hat Rollenspiel. Und dann ist sie irgendwie Krankenschwester, der ist Patient. Und sie meint, sie gibt sich da Mühe, sie ist dann da drinnen, weißt du? So. Und dann kommt er an so mit so, ja, ich habe hier Aua. Und sie ist so, Aua, wo? Du hast dich ja gar nicht auf deine Rolle vorbereitet. Und ich sage auch immer, sie kriegt mich jedes Mal einfach nur mit diesem Aua, wo? Du hast dich ja gar nicht auf deine Rolle vorbereitet. Und die hat ganz viele, also wirklich, die hat unfassbar viele Nummern, die ich so hilarious finde. So viele tolle Sachen mit so vielen geilen Angles und so. Was jetzt das einzige Lieblingsding aber auch zum Anfang, was sie mal hatte, ist, dass sie jetzt in dem Alter ist, dass sie jetzt, wenn sie sich auf Toiletten, in öffentlichen Toiletten hinsetzt, dass sie jetzt auf der Stelle einfach aufgibt und sich einfach hinsetzt sozusagen.
Dann folge ich ihr, glaube ich, auch mal dem
Ding. Die wirst du lieben. Die hat eine Power und eine Energie auf der Bühne. Das ist so, wo ich immer sage, Anna Lucia auch noch unter anderem. Anna Lucia und Mathilde Keitzer, die habe ich ein paar Mal für mich auch als Support-Act gehabt, damals so, weil ich wusste, die kommen an meine Energie ran, mit dem, weißt du, dieses so, wie sie agieren und reden, damit es so ein bisschen matcht von der Energie, damit mich Leute, was so vorher mit so ruhig redet, was ja trotzdem witzig sein kann, aber dann sind die überrascht, wenn ich danach so mache. Und Mathilde auch wirklich Gold.
Super, ich danke dir. Ich danke dir für die Folge, Kalle. Wir sind schon am Ende.
Ach, schade.
Ja, finde ich auch. Aber ich habe ja vor, weil ich mache ja weiter, also es gibt mindestens 100 Folgen und dann fange ich wahrscheinlich mit den Gästen nochmal von vorne an oder ich lade nochmal alle ein oder es wird was Größeres werden. Ich habe ja meine Vision, also 2026 ist auch, dass es in Richtung Talkshow geht, weil ich finde, das Thema ist so wichtig zu sprechen. Ehrlichkeit, Offenheit, Sex, Scham, der ganze Scheiß, der uns umgibt und der uns einfach nicht gut tut. Du möchtest noch was sagen?
Ja, eine Sache möchte ich sagen, die mir sehr wichtig ist, auf die ich mich mehr oder weniger eigentlich vorbereitet, aber da werden wir jetzt nicht so weit ausholen, weil ich mir dachte, wir gehen wahrscheinlich auch in die Richtung. Eine Sache mir sehr, sehr wichtig, und zwar Männer da draußen, gewöhnt euch einfach mehr an, euch mit anderen Männern vernünftig über Sexualität auseinanderzusetzen und auszutauschen, weil das passiert ja so gar nicht. Es ist immer noch das Gleiche mit, dass man anderen Männern nur sagt, man hatte mit der Person Sex, aber man geht nicht ins Detail wirklich rein. Und ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Männer ich kenne, mit der ich überhaupt ins Detail reingehen kann beim Erzählen. Und schau dort auch an die Person, die in meinem Leben aufgetaucht ist, eine männliche Person, die mit mir gegenüber mal sehr intime Sachen geteilt hat, und zwar über Potenzprobleme. Die Person hat mir damals, das ist schon ewig her, das war noch zur Hotelzeit, hat mir damals geteilt, und die Person ist in meinem Alter. Also so, die Person bekommt vom Arzt Viagra verschrieben, weil die Person so dolle psychische Probleme hat, mit kein Hochkriegen. Und es hat damit angefangen, dass die Person hat mit mir geteilt, dass sie meinte, als das so damals beim ersten Mal Sex darum ging, war der Druck immer mit das Kondom raufmachen und dann, was in der Zeit, was sie dann runtergeht, wieder schlaff wird bevor und so. Und das hat ihm schon mal Druck gemacht. Und dann beim ersten Mal ist halt passiert, dass er unter Druck war mit dem Kondom, letztlich aufgeregt und so, und dann ist schlaff geworden. Und die Frau, mit der er damals Sex haben wollte, von wegen, was gesagt hat, wie von wegen, ja, bist du ein Schlaffi oder so, von wegen, so, das, also so direkt auch noch Salz in die Wunde reingedrückt hat. Und ich fand aber so schön einfach, dass ich mit ihm, also hätte er mit mir nicht, also wir beide können so doll, also wir telefonieren ab und zu noch miteinander, wie gesagt, ich kenne ihn von früher, als ich noch im Hotel damals gearbeitet habe, ich glaube mittlerweile 8+5, ja, 13 Jahre her. Und wir telefonieren ab und zu noch miteinander und teilen so ab und zu mal Sachen dann auch aus. Und ich freue mich sehr darüber, weil er hat mir was sehr, sehr Intimes geteilt. Ich habe sehr intime Sachen mit ihm geteilt. Und das eigentlich ist ein schöner Austausch. Das hat das Problem nicht gelöst, aber es war etwas von ein bisschen mehr gesehen werden. Und deswegen meine Bitte daraus an euch Männer, redet einfach ein bisschen mehr untereinander, weil da ist ja auch ein Austausch da.
Halleluja. Wow. Danke, dass du das noch angesprochen hast, weil das ist wirklich extrem wichtig. Ich möchte es jetzt auch genauso stehen lassen, weil das war das beste Schlusswort. Ich hätte mir kein besseres wünschen können. Danke, Kalle. An euch da draußen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Midlife Crisis unterstützen wollt, drückt auf die Sterne, schickt die Folge weiter, schickt sie Oma, Opa, Tante, Onkel, wer ja auch immer die Folge hören soll. Kommt gut rüber ins neue Jahr, wenn ihr sie wirklich aktuell hört. Nur das Allerbeste für 2026, auch für dich, Kalle. Glitzer, Regenbogen, Konfetti, alles nur für dich. Und ich sag nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Tschüss, Kalle.
Tschüssi.
Milf.